Im Jahr 2011 wurde Wien durch eine Mordserie erschüttert. In Parks, im Wald, in Hotelzimmern wurden manchmal Männer umgebracht. Die Tötungsarten variierten, doch gleich blieb die ins Töten eingeschriebene große Empörung über die charakterlichen Schwächen der Ermordeten. Später sollte die Mordserie als die Morde des Menschheitsfreundes in die Wiener Kriminalgeschichte eingehen. Die Morde konnten nie gelöst werden. Doch drei Menschen kamen der Wahrheit näher als alle anderen. Kriminalkommissar Harmson Bergund, Revierleiter Olaf Andersson und Brusir. Diese drei Mitglieder der schwedischen Polizeibehörde wurden 3 Jahre zuvor an Wien verborgt, um den Serienmörder, bekannt als Mann im gelben Regenmantel, der sein Morden von Göteborg nach Wien verlegt hatte, hier das Handwerk zu legen. Durch einen behördlichen Fehler beim Ausfüllen der Formulare konnten die drei schwedischen Ermittler nicht mehr nach Göteborg zurückübernommen werden und arbeiteten seitdem in einem Wiener Polizeikommissariat. Diese Toten machen mich sehr durstig. Der Verkehr war zähflüssig. Als Brusje an einer Kreuzung aus dem Fenster blickte, sah er im Auto nebenan zwei grauhaarige Männer rauchen und weinen. Brusje war am Weg nach Hause. Er hatte einen schönen Tag hinter sich. Gut, erst hatte er frühmorgens einen Nervenzusammenbruch gehabt. Es hätte ihm peinlich sein müssen. Gerade vor Ulrike Fels, der Chefin der Gerichtsmedizin, war er in Tränen ausgebrochen. Es waren die Schneidezähne gewesen, die zu Schmerzen begonnen hatten, und die Tatsache, dass er einen Wunsch an Ulrike hatte, aber den Satz noch nicht formuliert, mit dem er sie elegant darum bitten wollte, ihm etwas über die Untersuchungsergebnisse an der jüngsten Leiche zu verraten. Tage war es her, seit sie mit der Leiche vom Tatort fortgefahren war. Und Brusje hatte immer noch nichts von ihr gehört. Er hatte schon den Verdacht, dass man ihn absichtlich von den Ergebnissen ausschloss, um sich an seiner Blamage zu delektieren. Aber dann hatte er die Leiche entdeckt, oder vielmehr errochen, die seit Tagen kein Kühlfach mehr gesehen hatte. Und er hatte auch Ulrike gerochen, ihre Ausdünstungen, den Alkohol, der auf ihrer Zunge eintrocknete. Und dann hatte Ulrike geweint. Brusje hatte ihr versprechen müssen, nichts zu sagen, ihr die Möglichkeit zu geben, alles wieder in Ordnung zu bringen. All das sagte er ihr zu. Im Gegenzug versprach sie, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Endlich. Endlich hatte Brusje wieder Hoffnung. Bis er wieder im Revier war, Andersson im Stiegenhaus traf und nach wenigen Sätzen eine Gesprächspause eintrat. Brusje fiel nichts ein, was er hätte sagen können. Da hatte er Ulrike verpfiffen. Eigentlich war ihm auch in diesem Moment gekommen, dass Ulrike in ihrem Zustand unmöglich eine große Hilfe sein könnte. Die hatte doch selbst große Probleme. Sie konnte ja kaum stehen vor lauter Trunkenheit. Ihm bei den Ermittlungen helfen? Ha! Wohl ein Scherz. Aber Andersson war hoch erfreut. Durch seinen Verrat wirkte Brusje aktiv. So viel Lob und Anerkennung von Andersson hätte er nicht haben können, hätte er den Fall innerhalb einer Woche komplett aufgelöst. Außerdem nahm ihn Andersson zur Seite und fragte ihn, ob es möglich sei, dass die diesjährige weibliche Wintermode die Damen irgendwie sinnlicher, sexuell wacher werden ließ. Er wisse auch nicht warum. Vielleicht der Einsatz eines neuen Kunststoffs. Als Bergund am Morgen in sein Wohnzimmer trat, lugte Hampus friedlich hinter dem Sofa hervor. Eine Ader in seinem rechten Auge war geplatzt. Der einst weiße Augapfel war blutrot. Der linke war jedoch nicht weiß geblieben wie noch am Vorabend, sondern von einem schwefeligen Gelb durchdrungen worden. Der Tumor musste die Leber erreicht haben. Während des Spaziergangs blickte Bergund vom Hügel herab auf die Stadt, die sich im grauen Morgenlicht erstreckte. Die Welt kam Bergund kalt vor, eitel und abweisend. Als hätte sich eine runde Glaskuppel über Bergund gestülpt. Da fiel ihm ein, dass er immer noch die Ohrenstöpsel, die er jede Nacht zum Schlafen benötigte, in den Ohren stecken hatte. Er entfernte sie und die Welt meldete sich wieder zurück. Mit röhrenden Motorrädern, klirrenden Straßenbahnen und Kinderbeschimpfungen erschöpfter Menschen. Jetzt konnte er auch Hampus hören, wie er beim Atmen leise kreischte. Der Hund blickte Bergund aus schuldbewussten Augen an, als würde er sich schämen zu sterben.
»Es ist auch peinlich, Hampus«, sagte Bergund. »Sterben ist peinlich. Ein peinlicher Witz von einem Leben. Wofür leben wir eigentlich?«
Langsam strich er über das nass geschwitzte Fell des Hundes. Hampus japste. In einem Wipfel, von kaltem Abendwind umweht, harrten zwei Rabengrähen, die sich verabscheuten. Schon lange hatten sie einander misstrauend beobachtet. Nichts, was die eine tat, war der anderen recht. Aus Missfallen wurde schließlich Verachtung. Auf zwei benachbarten Ästen traten sie nervös von einer Kralle auf die andere und stießen mit fiebriger Nervosität ihre Köpfe nach vorn. Fast schon konnte man das salzige Rabengrähenblut wittern. Krallen, mit blitzender Wucht in Pupillen gestochen, Schnäbel, die in Bäuche fauchten, Krächzen und Angst. Und so schwarz der Kampf im Wipfel dräute, so still war es nunmehr am Fuße des Baumes, wo der Menschheitsfreund eine Zigarette zwischen die Lippen steckte und mit einem Feuerzeug entzündete. Erst an diesem Nachmittag hatte er sich wieder wach und klar gefühlt. Der Gedanke an das Frauenbuch war in sein Leben zurückgekehrt. Lange hatte er gedacht, die letzte Erniedrigung wäre ein Zeichen gewesen. Ein anderer, ein niederer Mörder wäre ihm zuvor gekommen. Mit ekelhaften Triebmorden, Morden ohne Helligkeit, dumpfe, viehische Morde. Er hatte den Mann in der Kutte wiehern gehört. Ein wieherndes Gelächter, hässlich wie das Schnauben eines Ziegenwesens. Für ein paar Tage war es dem Menschheitsfreund gewesen, als hätte ihn die Welt selbst ausgeschlossen. Eine Welt, die sich sagt, wir brauchen keine bedeutsamen Morde. Jeder Mord ist uns Vergnügen. Egal, wenn stumpfste Beweggründe dahinter stehen. Was? Du hast ein Frauenbuch? Was brauchen wir ein Frauenbuch? Ein Mord gefällt uns auch so. Wir Österreicher wollen lachen über Mord, schaudern über Mord. Aber wollen wir lernen aus Mord? Unsere Seele veredeln an einem Mord? Ha! Wir wollen, dass der Mord uns herrisch an den Hahn reißt. Doch an diesem Nachmittag war ihm die Erkenntnis gekommen, dass ihm dies alles nichts ausmachte. Auch wenn der Österreicher über seine Morde lacht und mit seinem dummen österreichischen Hirn nicht in der Lage war, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und zu bewundern, so verhinderte das noch lange nicht, dass sein Morden den Menschen auf beste Art zugute käme. Dass die Welt an seinem Frauenbuch genese, wenn erst einmal das verkrustete Eichelpatriarchat aus den Machthöhlen gejagt wurde, konnte der Menschheit all die Liebe und Zärtlichkeit zuteil werden, die sie verdient. Allein Frauen können herrschen und empfinden, leiten und lieben. Wenige Jahre nur wird es noch dauern, bis der letzte Kriegslord bebend vor Mitgefühl in sich zusammensackt und die Machete in die Steppe wirft. Dann ist es die Zeit der Weltenkönigin. In einer goldenen Kutsche wird sie die Länder dieser Erde besuchen und berauschen mit ihrem weiblichen Bauchgefühl. Der Menschheitsfreund konnte sie fast sehen, wie sie ihm stehend aus der Kutsche heraus Kussmündchen zuwarf und ihn mit ihrem anteilsvollen Blick durchbohrte. Es war wie Liebe aus der Zukunft. Aber noch gab es viel zu tun, um diese Zukunft zu ermöglichen. Die Machtmänner mussten in ihrem Antrieb gestoppt werden, die Stacheln aus dem Fleisch gezogen werden, die Stacheln vernichtet. Er musste diese Stacheln zerstören mit ihren bösen Gedanken und ihren Porno-Unterwäschen. Wie viel Liebe es auf der Welt geben werde. Gut möglich, dass sein Frauenbuch in 100 Jahren eine ähnliche Bedeutung haben würde wie die Bibel und das Kapital. Aber hatte Karl Marx persönlich Hand angelegt und in kalter russischer Nacht auf die Volksfeinde gelauert, um sie in Seitengassen zu überwältigen und sie unter seinem nackten, verschwitzten Bauch zu ersticken? Viel wahrscheinlicher war es, dass man über diese alten Bücher milde lächeln, während das Frauenbuch als wahres Buch von These und Tat gehandelt werden würde. Der Menschheitsfreund hatte einen Schlachthofdolch mitgenommen. Es war an der Zeit, durch das Fleisch der Gemeinheit zu stechen. Die Opfer zu erwählen, war für ihn der schönste Teil seiner Berufung. Dafür nahm er sich Zeit. Statt nach der Arbeit nach Hause zu gehen, warf er sich in den Menschenstrom und folgte seinen Ohren. In den Kneipen lauschte er den Wehklagen bösartiger Männer. In den Straßen folgte er Frauen mit ungekämmten Haaren. Wenn jemand seine Aufmerksamkeit erregte, blieb er nächtelang dran, bis sich aus seinen Beobachtungen eine Ahnung, ein Verdacht, ein klares Urteil formte. Für diesen Mord hatte er sich die korpulente Geigenschülerin als Opfer auserkoren. Jeden Montagabend durchquerte sie, lustglühend den Park, verschwitzt und sexverschmiert, ging sie etwa nach ihrem Geigenunterricht direkt nach Hause und half Mutter in der Küche? Nein, tat sie nicht. Sie nutzte die halbe Stunde, um ihren unnützen Freund aufzusuchen, den sie mit ihrer glitschend nassen Mitte einzureiben pflegte, bis sie beide in einem erbärmlichen Ochsengesang zum Höhepunkt gelangten. Aber diese Ungeniertheit würde heute ihr Ende nehmen, wenn der Menschheitsfreund das Geigenweib erst ausgeweidet und ihre dicken Gedärme in der Münzwäscherei in die Waschmaschinentrommel geworfen haben werde. Bald schon würde sie seinen Weg hier kreuzen, wo er wie ein Nachtmahr aus dem Schatten springen und über ihre Bauchdecke richten würde. Bald schon würde sie kommen. Bald. Wo blieb sie nur? Sie sollte längst hier sein. Der Menschheitsfreund war irritiert, dann nervös, ängstlich. Er knabberte getrocknete Haut von seiner Lippe. Er kratzte sich das Ohr blutig. Seine Nase juckte. Wo war die Geigerin? Warum kam sie nicht? Wollte sie nicht, dass die Frauen die Welt erretten? Kann es sein? Zigaretten über Zigaretten. Aber sie kam nicht. Sie kam nicht, sie sollte nicht kommen. Wie konnte sie nur? Was dachte sie sich? Die beiden Rabenkrähen in den Wipfeln hatten sich längst versöhnt und flogen nun in frommer Eintracht gemeinsam durch den Park, wo sie die Witterung eines feinen Angstgeruches aufnahmen. Nur wenige Biegungen weiter lag eine Jugendliche neben ihrem Geigenkasten, während eine Gestalt in schwarzer Kutte ihre Kehle mit zwei behandschuhten Händen drückte. Die Rabenkrähen freuten sich und machten gleich mit bei diesem Spiel. Sie zupften an den runden, angsterfüllten Augen und kratzten sie mit ihren Krallen. Während den Menschheitsfreund mit brennender Enttäuschung die Erkenntnis überkam, dass die Seiten seines Frauenbuchs auch diese Nacht wieder nackt bleiben mussten. Es würde sie wundern, wie viele Leute für die Idee empfänglich sind, den Anblick des eigenen Gebisses ein für allemal festzuhalten, bevor Dentalprozeduren eine neue Mundordnung entstehen lassen. Auch der kleinste Eingriff an den Zähnen verändert so vieles. Man ist einfach nicht mehr derselbe, wenn man beim Zahnarzt war. Deshalb ist es so wichtig, dass wir für uns festhalten, wer wir waren, bevor wir verändert wurden. Primarius Strom sprudelte nur so los vor Begeisterung, während er mit seinem Pinsel über die Leinwand strich. Er hatte eine Staffelei in der Küche aufgestellt. Brussier saß auf einem Sessel. In seinem weit geöffneten Mund steckte eine gefinkelte Apparatur aus Spiegeln, die jeden verborgenen Winkel seines Gebisses erfasste. Das fühlte sich nicht besonders angenehm an, aber richtig. Primarius Strom war ein dicklicher Mann mit weißem Schnauzbart und randloser Brille. Er trug eine elegante helle Weste, dazu eine passende Samthose und graue Lederschuhe. Fidel tänzelte um die Leinwand herum. »Sie haben ein äußerst interessantes Gebiss«, sagte er. »Ich muss mich bedanken. Man fühlt sich geradezu magisch beglückt, ein solch charakterfestes Gebiss zu malen.« Er beugte sich über die Leinwand und verbesserte mit einem feinen Pinsel das Rot des Zahnfleisches über dem rechten Backenzahn. »Herr Brussier, schon jetzt kann ich mit dem Stolz der Wahrheit sagen,
Das wird mein schönstes Bild.
Soweit er das von seinem Platz aus beurteilen konnte, fing das Gemälde den Zauber seines Mundes richtig ein. Farbe, Strich, Führung und Licht beschönigten nichts, und doch strahlte das Bild eine Erhabenheit aus. Brossier freute sich. Er spürte Wärme und Scham. Wie hätte er Nein sagen können? Als er Primarius Strom zugesagt und mit ihm den Termin vereinbart hatte, war ein Schauer der Lust über ihn gekommen. Er erteilte Primarius Strom den Auftrag, ganz im Bewusstsein, dass er das Honorar von 3.200 Euro nie bezahlen können werde. Sicher, es gab Zahlungen, die sich aufgrund von unvorhergesehenen Widrigkeiten doch nicht begleichen ließen. Oder erst viel später als gedacht. Aber von vornherein wissentlich zu lügen, das war eine Grenze, die er noch nie überschritten hatte. Brossier war verwirrt. Er schämte sich, aber die Scham fühlte sich toll an. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Er musste das Bild unbedingt haben. Weiter hatte er nicht gedacht. Der Waldweg war trotz der fortgeschrittenen Stunde gut beleuchtet. Der Mond stand gleißend am Nachthimmel.
»Spürst du den Wind, Hampus?«
Hampus hustete. Seine Zunge flatterte blässlich im Wind. Bergund wusste nicht, ob er in der Lage war, Hampus bis zu seinem Tod zu begleiten. Der Tumor setzte auf Zeit, um sich lange am geschwächten Körper nähern zu können. Aber was sollte er tun? Er konnte Hampus nicht einschläfern lassen. Denn auf dem Papier war Hampus ein schwedischer Hund. Und schwedische Hunde hatten Bürgerrechte bekommen. Und Bürger durfte man nicht töten. Hampus jaulte.
»Ich darf dir nicht helfen, Hampus. Denn als wir Schweden einmal nicht aufpassten, hat dieser Staat mütterliche Schutzinstinkte entwickelt, die uns jetzt zu ersticken drohen, die unsere Schmerzen auf konstant hohem Niveau regulieren. Das sind wir, die Schweden. Grausam aus Gutmütigkeit.«
Der Wind raschelte in den Ästen. Hampus sah hoch.
»Hast du schon je etwas Belachenswerteres gehört?«
Im Schatten eines Baumes war ein Geräusch, ein Wetzen, ein Atmen. Schweigend gingen sie tiefer in den Wald. Wieder hörte Hampus ein Geräusch. Bergund drehte sich um. In etwa 20 Metern Entfernung schien, dicht vor einem Gebüsch, ein Mensch zu knien. Er konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Das Mondlicht fiel nur auf den Weg. Daneben herrschte Ahnung und Dunkelheit. Vielleicht war auch gar niemand da. Da raschelte es noch einmal. Etwas schien sich zu bewegen.
»Hallo?«
rief Bergund. Niemand antwortete.
»Brossier!«
Er nahm einen Stein in die Hand und warf ihn zur Stelle hin.
»Brossier! Bist du das?«
Er warf noch einen Stein, einen schwereren diesmal. Aber niemand antwortete. Nichts rührte sich mehr. Vielleicht war es nur ein Tier gewesen. Vielleicht ein Tier. Er bog ab und nahm einen anderen Weg zurück.
»Du musst es mir ehrlich sagen, Hampus.«
Er fasste Hampus unter dem Kinn und richtete dessen Blick auf sein Gesicht.
»Sei ehrlich, willst du sterben?«
Hampus lächelte. Primarius Strom und Brossier rückten ihre Sessel zurecht und besahen sich das Ölgemälde, das auf dem Küchentisch platziert war. Eine brüchige Schönheit strahlte von dem Bild aus. Brossier war gerührt. Sein Leben lief vielleicht zurzeit nicht gut, aber dieses Bild, dieses Ölbild, war gut. Am liebsten hätte Brossier jetzt geweint. Die Traurigkeit, die Zerrissenheit, diese ständige Unzufriedenheit, diesen Selbsthass aus sich rausgeweint. Primarius Strom hatte nichts weniger als ein Meisterwerk geschaffen. Nun wusste Brossier, wie sich die Bauern des Mittelalters gefühlt haben mussten, wenn die Poeten und Landschaftsmaler gekommen waren, mit ihren feingeistigen Bildern und Gedichten und güldenen Pantoffeln.
»Es ist wunderschön«, sagte er mit brüchiger Stimme.
Primarius Strom wandte sich ihm zu. Er hatte feuchte Augen.
»Ja, Ja, es ist meine beste Arbeit. Ihre Zähne haben mich aufs Göttlichste inspiriert. Fast möchte ich es nicht hergeben. Am liebsten würde ich es mit nach Hause nehmen. Ich möchte tanzen neben diesem Bild, eine Frau lieben neben diesem Bild. Ich will mit diesem Bild mein Leben leben.
Es ist gewaltig.
Aber ich habe es Ihnen schon versprochen. Es ist Ihr Bild, Brosje, Ihr Bild. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt, dieses Bild zu bezahlen, als jetzt.
Ich wusste nicht, ich dachte, Sie, ich bekomme eine Rechnung mit Erlagschein.
Es sind doch nur 3.200 Euro, Brosje, bei aller Bescheidenheit. Aber das ist doch nichts.
Ich habe die 3.200 Euro nicht bei mir. Wenn Sie mir eine Rechnung und einen Erlagschein hier lassen, ich bezahle es auf der Bank.
Sie haben recht. Es ist vielleicht das Vernünftigste, nicht so viel Geld in seiner Wohnung zu lagern. Es gibt Einbrecher, drogensüchtige Spinner. Sie als Polizist wissen das wohl am besten. In diesem Falle werde ich das Gemälde mit zu mir nach Hause nehmen und auf die Benachrichtigung meiner Bank warten. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass ich es nicht an jemand anderen verkaufe. Ich habe natürlich zahlreiche Bewunderer, die sich auch um die geringsten meiner Handskizzen reißen.
Primarius Strom nahm das Bild sorgfältig vom Küchentisch und stellte es in den Eingangsraum direkt neben das Schuhkästchen.
Primarius Strom, ich werde selbstverständlich das Bild kaufen. Nur heute habe ich eben das Geld nicht dabei. Gleich morgen werde ich das Bild bezahlen, aber heute lassen Sie uns gemeinsam auf das Bild anstoßen. Ich habe einen Cognac, der darauf wartet, für einen besonderen Anlass geköpft zu werden.
Sie sind ein Freund, Brosje, und haben den Kopf voll guter Ideen. Lassen wir uns anstoßen.
Dürfte ich Sie bitten, den Cognac zu holen? Er ist in meinem Wohnzimmer, in der Kommode, gleich rechts in der obersten Lade.
Primarius Strom bedankte sich, wischte sich den Schweiß von der Stirn und ging ins Wohnzimmer.
Wo haben Sie gesagt? In der ersten Lade? Hier ist nichts.
Schauen Sie genauer nach,
rief ihm Brosje zu. Und während Primarius Strom den Kopf in die Lade steckte, packte er das Bild und rannte damit aus der Wohnung. Später in der Nacht schloss Hampus die Augen, senkte seine Schnauze und legte seinen Kopf langsam in den Schnee.
Hampus, du hast mich viele Jahre glücklich gemacht. Vor dir liegt nur Schmerz und Verstörung. Ich möchte dir den Tod so gerne schenken, aber ich darf nicht. In Schweden dürfen die Hunde nicht erlöst werden. Die Schmerzen der Hunde sind den Schweden egal. Wenn du bloß ein Mörder wärst, Hampus, ein kaltblütiger Mörder.
Die letzten Tage hatte sich Hams und Bergund in die Feinheiten des schwedischen Gesetzbuches eingelesen. Den Tieren waren Bürgerrechte zugestanden worden. Euthanasie war ihnen vorenthalten wie den Menschen. Eine Ausnahme gab es nur, wenn von den Tieren eine akute, tödliche und andauernde Gefahr ausging. Wie von einem Serienkiller etwa. Bergund blieb mit seinem Blick am grauen Rauschen des Nachthimmels hängen. Nach einer langen Stille räusperte er sich. Er streichelte Hampus kalte Ohren.
Ja, Hampus, vielleicht, Hampus, habe ich eine Idee.
Es war abends und das Revier war menschenleer. Dennoch ließ Olaf Andersson in seinem Büro den Sichtschutz herab, bevor er seinen Oberkörper freimachte. In den letzten Tagen war ihm ein Verdacht gekommen, dem er jetzt nachgehen wollte. Er platzierte Hemd und Jacke auf seinem Stuhl, kreiste mit den Schultern, um sich zu lockern, und griff dann in die unterste Lade seines Schreibtisches. Er holte einen großen Laib erkalteten Leberkäse hervor und legte ihn auf ein Brett, das er sich vorher aus der Gemeinschaftsküche geholt hatte. Nun schnitt er Stück für Stück kleine eckige Scheiben Leberkäse ab und stapelte sie auf einer Seite des Bretts. Als der ganze Laib zerteilt war, nahm er die Scheiben, bestrich ihre eine Seite mit einem Klebestick und klebte sie dann auf seine Brust, auf seinen Bauch, auf seine Arme, seine Schultern und, wo er gut hinreichte, auf seinen Rücken. Danach steckte er sich 7 warme Essiggurken in den Mund. In den letzten Tagen war Olaf Andersson noch von der geringsten Kleinigkeit sexuell erregt worden. Er hatte das nie gekannt. Wohl ahnte er, was der Auslöser gewesen war. Doch bevor er sich ins Unglück stürzte, wollte er wissen, wie tief der Fluss seines Unglücks überhaupt war. Wenn ihn auch die Belegung seines Oberkörpers mit erkaltetem Leberkäse, zuzüglich 7 warmer Essiggurken im Mund, sexuell erregen konnte, dann war alles verloren. Andersson atmete, zählte bis 100. Doch bei der Zahl 37 war es bereits klar, dass sich sein Verdacht erhärtet hatte. Andersson blickte an sich herunter. Sein Verdacht war Realität geworden. Er, Olaf Andersson, war zum Lüstling geworden.